Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du ein Feature des Fast-Track-Podcasts, in dem es um Themen aus der Notfallpflege geht. Viel Spaß beim Hören.
Die Hemianopsie von Freitag ist heute nicht mehr zu sehen.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 76 vom Fast Track, dem Notfall-Podcast.
Hallo zusammen. Das haben wir gar nicht gesagt, wer wir sind, für die, die es nicht wissen. Du bist der Andi.
Und du bist der Sebi.
Genau.
Hat mir das schön, auch dass geklärt.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ich gehe davon aus, dass alle uns schon kennen oder viele uns schon kennen, weil wir schon eine Weile online sind.
Yep.
Aber pro forma haben wir uns jetzt nochmal vorgestellt, gegenseitig. Ist doch schön.
Ja, es ist. Man kann es nicht oft genug tun. Namen vergisst man ja auch mit der Zeit und so, ne?
Das stimmt.
Okay.
Was man noch nicht oft genug tun kann, ist hinweisen auf den Notfallpflegekongress, oder?
Genau, also am 8. 9. Oktober. Es gibt noch ein paar Plätze, einige Workshops sind schon ausgebucht, also beeilt euch. Ich glaube, der Link ist auch bei uns auf der Homepage, sonst müssen wir nochmal draufstellen. Ja, wäre toll, wenn möglichst viele kommen würden. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen.
Wir sind auf jeden Fall dabei. Gibt's noch freie Plätze zum Anmelden?
Ja, es gibt noch ein paar freie Plätze, aber es ist schon sehr gut gebucht auf alle Fälle.
Beeilt euch, es lohnt sich.
Und sonst, genau, einmal kurz noch die Werbetrommel. Vor einem Jahr habe ich hier Sebastian Maus, Nephrologen, interviewt und damals haben wir einen Podcast angekündigt von ihm und seinem infektiologischen Kollegen Stefan Horn. Damals sind sie davon ausgegangen, dass dieser Podcast in den nächsten Wochen erscheint. Es sind jetzt etwa 52 Wochen geworden, aber jetzt sind sie online mit Heiter bis Hypochondrisch. In der ersten Folge geht es um Reisemedizin und so. Also nicht nur für Fachpersonal, sondern auch so für die Allgemeinbevölkerung. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal gerne reinhören. Lohnt sich auf alle Fälle.
Genau. Und jetzt würde ich sagen, genug mit der Werbung. Dann kommen wir wieder zu den harten Fakten.
Zu den harten Fakten. Was sind denn deine harten Fakten?
Ja, das Interviewthema heute.
Genau. Es geht um Übersetzungstools. Wir haben ja in deiner Folge, also in der Folge, die du zum Thema, das Interview, das du zum Thema Menschenhandel geführt hast, da kam ja auch oft so ein bisschen das Sprachproblem raus.
Problem mit dem Dolmetscher, dass sich sprachlich zu verständigen in dem Kontext.
Ja. Genau. Und in diesem Kontext ist es ja fast sowas wie eine Anschlussfolge, kann man sagen. Also Melli hat uns da auch spannende Sachen zu erzählt und ich würde sagen, hört einfach mal rein, oder?
Genau. Viel Spaß beim Hören.
Digitale Unterstützungssysteme in Notaufnahmen bei PatientInnen mit Migrationshintergrund. Das soll heute unser Thema sein. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Melanie El-Kassem. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches über dich sage, stell dich doch bitte einfach selber vor.
Ja, hallo erstmal. Also ja, mein Name ist Melanie El-Kassem. Ich komme aus dem schönen Siegerland und arbeite dort in einer Notaufnahme als stellvertretende Leitung. Genau, und habe das Thema digitale Unterstützungssysteme in Notaufnahmen in meiner Bachelorarbeit als Thema gehabt.
Da muss ich jetzt mal direkt fragen, das ist ja jetzt, also ist schon ein relevantes Thema, aber wie bist du ausgerechnet auf dieses Thema gekommen? Ich meine, die Auswahl an Themen ist ja schier unersättlich. Warum hast du dich dafür entschieden?
Ja, also wie das ja immer so ist, wenn man für eine Bachelorarbeit ein Thema sucht, ist ja schon mal schwierig. Man tingelt ja dann von A nach B und hin und her. Und letzten Endes ist es einfach quasi wegen der Alltagsproblematik dazu gekommen. Irgendwie war ich, ich mache viel Ersteinschätzung. Und da ist es halt einfach oft schon mal ein Problem gewesen. Und das hat mich irgendwie beschäftigt, dass das immer ja, semi gut gelöst wird und wir so viele Probleme da hatten. Und deswegen habe ich gedacht, ich beschäftige mich mal näher mit diesem Thema. Und mein Professor war auch quasi direkt Feuer und Flamme dafür.
Also du sagst Alltagsproblematik. Wie sehen denn die meisten Zuhörerinnen, kennen es wahrscheinlich aus dem Alltag, aber kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, die Alltagsproblematiken?
Also ich hatte ja erst gedacht, es ist jetzt so ein subjektives Problem. In der Bachelorarbeit selbst konnte ich herausfinden, dass tatsächlich die Befragten alle so fanden, dass es ein tägliches Problem ist. Und als Alltagsproblem sehe ich das dann häufig, dass man erstmal schon mal gar nicht rausfinden konnte, warum ist der Patient oder die Patientin überhaupt in der Notaufnahme. Das fing dann schon meistens an, dass die Administration dann anrief und sagte, ja, ich habe hier eine Patientin oder einen Patienten, ich weiß gar nicht genau, warum der da ist, da musst du jetzt mal gucken. Mit Englisch ist es hier schon schwierig und ja, dann hat man versucht, es mit Händen und Füßen, hat geguckt, ob man vielleicht jemanden im Haus findet, der die Sprache kann. Und das hat einfach immer schon dazu geführt, dass man unfassbar viel Zeitressourcen gefressen wurden und man lange brauchte, bis man überhaupt rausgefunden hat, warum der Patient sich in der Notaufnahme überhaupt vorstellt.
Und beschränkt sich das dann auf Sprachbarriere oder beschränkt sich das vielleicht auch auf die Definition des Notfalls? Gut, das machen wir wahrscheinlich einen Riesenfass auf mit dieser Frage. Aber ich glaube, so die Erwartungshaltung, und das soll jetzt irgendwie auf gar keinen Fall falsch verstanden werden, aber die Systeme, die Gesundheitssysteme sind ja teilweise auch verschieden. Spielt das eine Rolle?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, in Deutschland sind jetzt nicht ganz so viele Studien dazu, aber so international konnte man da schon einiges finden. Es hat auf jeden Fall auch was damit zu tun, konnte man rausfinden, dass zum Beispiel die Sprachbarriere, wenn man beim Hausarzt angerufen hat, am Telefon schon ein Problem war oder dass viele gar keinen Hausarzt besitzen und dadurch tatsächlich in die Notaufnahme kommen und was natürlich auch ein Problem darstellt. Also man muss jetzt einfach mal sagen, es ist natürlich viele, viele verschiedene Probleme, die dazu führen, warum Menschen in Notaufnahmen kommen. Aber zum Beispiel jetzt Menschen, die eine Sprachbarriere haben, haben ja auch das Problem, dass sie oft das deutsche System, Gesundheitssystem nicht verstehen und dadurch nicht wissen, dass sie zum Beispiel...
Das versteht man manchmal auch ohne Sprachbarriere nicht.
Das ist tatsächlich das Problem, genau. Oder weiß man nicht, dass man die 116, 117 in unserem Fall hier anrufen muss und dann kommt wieder dieses Problem am Telefon, sich zu äußern, wie soll das funktionieren? Oder dass man in bestimmte Krankenhäuser gehen muss für die hausärztliche Notfallversorgung an Wochenenden oder an Feiertagen. Das wissen die meisten gar nicht, dass sie da in ein spezielles Krankenhaus müssen, wo jetzt dieser Arzt sitzt oder die Ärztin, die dafür zuständig ist. Das sind halt wirklich ganz viele Probleme.
Was sind so diese typischen sprachlichen Probleme, die du so erfasst hast? Also gibt es so bestimmte Muster, wo du sagst, das macht es immer schwierig, zum Beispiel in der Ersteinschätzung, oder ist es auch so vielfältig?
Also in der Befragung konnte man sehen, dass zum Beispiel die Anamnese sehr schwierig war.
Ganz kurz, einfach nur fürs Verständnis der ZuhörerInnen. Du hast eine Befragung durchgeführt im Rahmen der Bachelorarbeit.
Genau. Ich habe eine Befragung durchgeführt. Erst einmal ging es darum, um zu gucken, gibt es überhaupt Probleme mit Sprachbarrieren in Notaufnahmen? Dann in welchem Setting, also in welchem Umfang, in der Anamnese, in der Ersteinschätzung, also das habe ich so ein bisschen abgefragt. Und dann habe ich natürlich auch ein Unterstützungssystem grob vorgestellt und anhand dieses Unterstützungssystems konnten die Befragten sagen, ob sie sich vorstellen können, mit digitalen Systemen in der Notaufnahme zu arbeiten, die die Sprachbarriere überwinden.
Gut, dann auf die Unterstützungssysteme gehen wir später gerne noch ein, aber jetzt nochmal zurück. Was sind so diese typischen Schwierigkeiten der Sprachbarriere?
Die typischen Schwierigkeiten sind zum einen, dass man ja oft das Problem hat, dass man, wenn man dann weiß, welche Sprache das ist, dass man dann versucht zu schauen, wie kriege ich jetzt raus, was der Patient hat. Und oft können die Patienten oder die Patientin auch kein Englisch, dass man sich da gut verständigen kann. Oder man selber kann nicht so gut Englisch. Also es ist dann halt von beiden Seiten nicht so die Muttersprache. Da kommen dann ganz viele Missverständnisse auf. Und man findet dann ganz oft nicht so schnell raus, was es ist. Und dadurch passieren halt auch Fehldiagnosen oder auch Mehrfachuntersuchungen. Die Leute werden nicht richtig aufgeklärt.
Hast du irgendwelche Erfahrungen damit gemacht, dass sich an der Dringlichkeit etwas ändert? Werden die vermehrt über- oder untertriagiert oder ist dir das jetzt so nicht aufgefallen?
Ja, also ich würde tatsächlich schon mal sagen, dass dann, ob jetzt über- oder untertriagiert, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich würde halt tatsächlich sagen, die sind dann oft schon mal einfach falsch eingeschätzt worden, dass man den falschen Weg gegangen ist, ne? Dass man nachher herausgefunden hat, dass man vielleicht die oder denjenigen in einer anderen Disziplin hätte vorstellen sollen. Also ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ja schon mal unterschiedlich geregelt in den Krankenhäusern. Bei uns ist es jetzt tatsächlich so, dass wir in der Ersteinschätzung eine Fachdisziplin für uns entscheiden, also innere, gynäkologisch oder unfallchirurgisch. Ja. Ne? Und da habe ich schon oft gemerkt, dass es tatsächlich so ist, dass man die Menschen erstmal den falschen Weg eingeschlagen hat und dadurch die Sachen sich unfassbar verzögert haben.
Wobei eine gewisse Verzögerung ja prinzipiell dann ja auch zu einer Gefährdung der PatientInnen führen kann.
Definitiv. Und auch, also wenn die Leute dann auch nicht immer ganz einschätzen können mit ihren Schmerzen, das ist ja dann warten die lange und kriegen vielleicht nicht direkt die Hilfe und nicht auch direkt das Schmerzmittel und etc. pp. Ja.
Und wenn wir jetzt mal überlegen, also was haben wir denn jetzt für Möglichkeiten? Du hast eben schon gesagt, man telefoniert im Haus rum und hofft irgendwo eine Person zu finden, die dieser Sprache mächtig ist. Und die andere Alternative wären ja dann digitale Übersetzungstools oder habt ihr noch weitere Varianten im Repertoire?
Die häufigste ist tatsächlich, dass man sich versucht, irgendwie einen Kollegen zu finden, der es macht. Ja, das ist aber dann am Wochenende fängt das schon an, schwierig zu werden. Ansonsten ist die geschickteste Lösung tatsächlich, einen professionellen Dolmetscher zu bekommen. Das ist aber auch ziemlich teuer und auch nicht immer möglich. Und dann geht man den einfachsten Weg und das machen wir auch ganz häufig. Dann wird halt zum Beispiel Google Translate benutzt. Und man versucht dann damit zu arbeiten. Das wird aber dann oft schon mal schwierig. Ich weiß nicht, wenn man selber schon mal Erfahrungen damit gemacht hat, dass dann oft schon mal wilde Sachen dabei rauskommen, je nach Übersetzung. Und man dann echt nicht immer weiß, was konkret ist da jetzt. Und Studien haben auch gezeigt, dass vor allem in Dosierung und Medikation die Übersetzung nicht immer wirklich gut ist.
Was ist mit Angehörigen? Wer von den Zuhörern in Folge 75 gehört hat, da ging es hier um Menschenhandel. Es besteht ja immer die Möglichkeit, dass Angehörige die Übersetzung übernehmen, wobei das ja je nach Situation, siehe Menschenhandel, ja auch kritisch sein kann.
Gut, damit habe ich jetzt tatsächlich noch keine Erfahrung, also mit Übersetzung der Angehörigen schon, aber nicht mit Menschenhandel in dem Sinne. Was ich bei Angehörigen schon mal schwierig finde, je nachdem, was das für eine Situation ist, sind die selber auch sehr aufgeregt, wird das schon mal schwierig. Dann kommt hinzu, je nachdem, gibt es in Kulturkreisen auch das Problem, dass man nicht immer gerne möchte, dass ein Angehöriger mitkommt bei der Übersetzung. Ja. Das ist auch schon mal ein Problem. Natürlich, wenn ein Angehöriger da ist, ist das schon mal ganz gut. Aber die kennen sich ja auch nicht in dieser Terminologie aus, zum Beispiel. Wenn dann Sachen von uns oder vom Arzt übersetzt werden, beispielsweise bei Aufklärung und Co., können die das ja nicht suffizient wiedergeben an den Patienten unter Umständen.
Das könnte man kritisch fragen, aber ist es nicht unsere Aufgabe, das so aufzuklären, dass dann das auch jeder versteht? Aber damit kommen wir dann wieder in ein anderes Thema rein. Also wenn jetzt, gut, professioneller Dolmetscherdienst ist natürlich auch wieder eine gute Sache. Das Problem ist natürlich, einerseits kostet es Geld, was im Gesundheitswesen gerade eher immer schwierig ist. Und andererseits dauert es wahrscheinlich auch eine Zeit, bis man die erreicht. Und dann ist die Frage, kann man es telefonisch machen, müssen sie vor Ort kommen? Das verzögert ja dann auch alles wieder. Du hast Google Translate schon erwähnt, dass das schwierig ist. Gibt es denn Alternativen dazu?
Also ich habe jetzt gerade lange gesucht gehabt im Rahmen meiner Bachelorarbeit, gerade vor allem für das Setting Notaufnahme. Und tatsächlich habe ich dann nur ein Unterstützungssystem gefunden, was ähnlich an dieses Setting rankommt. Das ist die 8 Minutes Rescue App. Die ist eigentlich für den präklinischen Bereich gemacht worden, nimmt aber so Sachen wie ABCDE und sowas alles und die Schmerzabfragen und auch zum Beispiel so Sachen nach Blutverdünner etc. halt wirklich gut auf. Und das in vielen verschiedenen Sprachen. Und vor allem auch einmal also als Audiofunktion, aber auch, man kann das auch lesen. Es ist quasi auch dann immer in den Sprachen, in der Schrift der jeweiligen Sprache auch übersetzt. Und das tatsächlich kommt das der Sache der Notaufnahme ziemlich nahe.
Und wie sieht es mit der Anzahl der Sprachen aus?
Ja, das sind fast 18 Sprachen fast mittlerweile.
18 oder 80? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
18
Sprachen. 18.
Genau. Und das sind mehr als 600 Phrasen, die da mittlerweile drin sind. Und das Ganze ist auch von Muttersprachlern quasi eingesprochen worden, was ich halt auch immer ganz schön finde. Da ist ein bisschen auf die Dialektik auch eingegangen worden. Und das Ganze ist halt zum Beispiel auch sehr schön, was ich halt sehr schön fand, weil das immer ein Problem, was ich oft in der Notaufnahme habe, ist, dass ich nicht überall Internetzugang habe. Das heißt, wenn ich Google Translate in dem hintersten Zimmer angemacht habe, dann hat das oft schon gar nicht funktioniert. Und diese App kann man halt auch unabhängig von Internet benutzen. Und das fand ich zum Beispiel auch einen ganz großen Pluspunkt.
Und das klang jetzt so ein bisschen durch, dass die App auch permanent aktualisiert und erweitert wird.
Richtig, genau.
Und gerade so Dialektik dementsprechend, also Arabisch, glaube ich, ist es ja schon so, dass es so einen ganz großen Unterschied macht, aus welcher Region die betroffenen Personen kommen, um mit denen überhaupt kommunizieren zu können.
Richtig. Das ist immer wieder, also das ist ja schon so ein bisschen drauf eingegangen. Es gibt auch afrikanische Sprachen, die da eingesprochen worden sind. Persisch, einmal in Bezug zum Beispiel auf Afghanistan oder Persisch in Bezug auf den Iran. Also da ist schon, es wird immer wieder aktualisiert und neue Phrasen rein gemacht, mit denen man dann quasi arbeiten kann. Und das ist schon wirklich gut aufgestellt und das kommt unserem Setting sehr nah. Man kann Schmerzen abfragen, allgemeine Schmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ja, ob jemand gestürzt ist. Man kann immer die ganze Zeit die Antworten quasi auch speichern mit Ja und Nein und hat nachher auch ein Protokoll, wo man nochmal nachvollziehen kann, was man alles schon abgefragt hat. Man kann Schlaganfallsymptomatik abfragen, Schwindel, Anaphylaxie und auch in den gynäkologischen Bereich kann man reingehen. Oder auch Gewalt oder Intox und Suizidgeschichten. Also das ist schon wirklich auf das Setting, klar, das wurde für die Präklinik gemacht, aber es ist wirklich gut auf das Setting der Notaufnahme übertragbar. Und das war so ein bisschen die einzige App, was ich jetzt, oder digitale Unterstützungssystem, was ich so gefunden habe, was wirklich der Notaufnahme nahe kommt.
Und wie kann man die App erhalten? Ist die kostenpflichtig? Kann man die einfach runterladen?
Also die kann man tatsächlich im App Store runterladen. Tatsächlich kann man 14 Tage das Ganze kostenlos testen erst einmal und dann wird die schon, also es ist eine gemeinnützige Gesellschaft, nichtsdestotrotz müssen die sich ja auch irgendwie finanzieren und das kostet schon etwas und das ist auch tatsächlich das, was man so ein bisschen als Hindernis sehen könnte, dass man natürlich da wieder was bezahlen muss, gerade wenn man sich überlegt, ob man das vielleicht als Arbeitgeber macht, zum Beispiel auf Tablets, damit der Arbeitnehmende da drauf gut zugreifen kann, wenn er es braucht. Das könnte natürlich schon ein Hindernis sein, dass das Ganze überhaupt implementiert wird in der Notaufnahme.
Kennst du zufällig die Preise?
Wenn du das jetzt als Unternehmen machen möchtest, dann musst du schon anfragen, tatsächlich. Ja. Die wollen eine Anfrage und für uns Personen kostet es 5 Euro. Also 4,99
Euro. Im Monat.
Im Monat, genau.
Ja. Okay, das mag ein Hindernis sein. Also man kann sich ja immer überlegen, ist mir das jetzt diese 5 Euro wert oder nicht? Oder noch besser fände ich es natürlich, wenn es institutionell genutzt würde. Und dann die Klinik sagt doch da rein, investieren wir. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, du arbeitest nicht für diese Firma oder für diesen gemeinnützigen, was ist es, ein Verein oder?
Das ist ein gemeinnütziger Verein. Oder Organisation. Also ich habe da wirklich gar keinen Nutzen von, vom Anfang an nicht. Das ist zwar, natürlich habe ich die Firma gefragt, ob ich darüber die Bachelorarbeit auch schreiben darf und das war auch alles so in Ordnung, aber wie gesagt, ich erhalte dafür gar nichts und das ist mein persönliches. Ich finde die halt wirklich gut. Deswegen kann ich die jetzt auch so tatsächlich darüber sprechen, weil ich die selbst auf dem Handy habe und auch schon ein paar Mal ausprobiert habe und die wirklich gut finde. Ne? Das ist nur deshalb können wir jetzt da so, sag ich mal, positiv drüber sprechen
auch. Ich erinnere mich zumindest, dass ich sie vor ein paar Jahren mal getestet habe und da war sie schon nicht schlecht. Aber dadurch, dass ich jetzt halt auch nicht täglich in der Notaufnahme stehe und genau diese Problematik habe, denke ich, habe ich das Ganze auch ein bisschen aus den Augen verloren. Weißt du, oder mal anders gefragt, wo siehst du die Schwächen?
Ja, also ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich habe jetzt schon mal so gedacht, wenn wir pflegerische Interventionen haben, dafür ist die einfach noch nicht ausgelegt. Ne? Also die ist jetzt schon wirklich gut, aber da sind eher die Überschneidungen vom Präklinisch in unsere Notaufnahme und nicht so dieses pflegerische Setting. Wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, wäre es wahrscheinlich, dass wir noch ein bisschen da auf das Pflegerische eingehen könnten, weil wir ja auch schon mal da Interventionen haben, wenn die Leute ja auch mal ein paar Stunden bei uns liegen. Ich glaube, das würde ich mir jetzt zum Beispiel wünschen.
Du hast ja schon gute Kontakte zu der Firma, oder? Oder zum Verein. So.
Da war schon mal die Überlegung da, ob man da nicht vielleicht mal nachhört, ob man da nicht ein bisschen was erweitern kann, richtig.
Also es wäre ja eigentlich ein logischer Schritt.
Ich sollte vielleicht noch mal kurz da was aufnehmen, ja.
Wir können da sehr gerne dann ein Update zu machen. Du hast gesagt, du hast die App schon ein paar Mal genutzt. Wie waren da sonst die Erfahrungswerte?
Also erstmal sind die Patienten ein bisschen perplex, ne? Wenn die dann auf einmal sehen, dass sie da in ihrer Sprache die Sachen lesen können oder auch hören. Aber es sind meistens Ja- und Nein-Anfragen schon mal, beziehungsweise wenn es dann um so Sachen geht wie Schmerzen, wo sind die? Dann wird zum Beispiel so ein Männchen aufgemacht und die Leute können das dann anzeigen, wo die Schmerzen sind. Ne? Mhm. Das ist also schon ganz gut. Dass man das gucken kann, die sind erst mal ein bisschen verwundert, aber dann, wenn man so ein bisschen drin ist, dann läuft es auch. Ne? Also am Anfang gucken alle erst mal ein bisschen, aber dann funktioniert es. Das Einzige, wo ich jetzt auch schon mal Probleme hatte, wenn es so, wir haben auch eine Urologie, da gibt es schon mal so Fragen, wo ich sage, ach, da sind wir wieder beim Thema, was man dann vielleicht noch ansprechen könnte, so ein bisschen das urologische Feld noch
zu erweitern.
Genau, Gynäkologie und so ist ja zum Beispiel schon drin und Geburtshilfe. Aber ich glaube, da würde die Urologie noch ein bisschen auch noch was reinpassen quasi.
Du hast jetzt gesagt, dass die PatientInnen verwundert sind im ersten Moment, wenn du mit der App kommst. Spürst du dann auch sowas wie Erleichterung oder Dankbarkeit schon mal bei denen, dass sie halt die Möglichkeit haben, in ihrer Sprache zu kommunizieren?
Ja, auf jeden Fall merkt man schon manchmal, dass sie dann tatsächlich schon mal erleichtert sind, wenn es auf einmal vorangeht. Ne? Am Anfang vielleicht dann vorne an der Anmeldung und bis sie dann endlich in der Ersteinschätzung sitzen. Oder wenn ich auch nachher dazukomme zum Beispiel, dann sind die schon erleichtert, wenn man dann endlich mal. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist von beiden Seiten schon mal so, wenn dann Kolleginnen auch schon mal sagen, ah ja, stimmt, wir haben ja diese App, wir können da ja mal drauf gucken. Ne? Und da sind die auch schon mal erleichtert, wenn man da die Sachen so ein bisschen rausfindet tatsächlich.
Gibt es bestimmte Sprachen, die ihr besonders häufig nutzt?
Also Arabisch tatsächlich, die ist schon häufig. Russisch, Ukrainisch, Rumänisch ist viel. Ja, so. Aber wie gesagt, ist nur ein subjektives Gefühl. Ne?
Ja, ja. Hast du denn auch Zahlen von dir oder auch von anderen, wie oft die App genutzt wird?
Nee, das weiß ich nicht.
Kannst du es bei dir so ungefähr Pi mal Daumen einschätzen? Nutzt du sie täglich? Nutzt du sie wöchentlich?
Also ich würde sagen wöchentlich. Täglich nicht. Täglich brauche ich das nicht, nein. Aber wöchentlich, also so einmal, ein bis zweimal die Woche würde ich schon sagen, dass man sie mal rausholt. Und wenn es nur mal dafür ist, um zu fragen, ob derjenige Allergien hat, bevor man das Schmerzmittel anhängt oder sowas.
Wünschst du dir denn, dass es noch
häufiger genutzt wird? Ist es vielleicht auch einfach jetzt nur vom Bekanntheitsgrad oder vom Aufwand her, dass man sich scheut? Also ich weiß ja nicht, wie niederschwellig das jetzt bei euch ist, das Angebot, die zu nutzen. Oder musst du erst noch irgendwo das Tablet suchen, das dann der Kollege, die Kollegin irgendwo anders gerade zur Wunddoku nutzt?
Also tatsächlich haben wir das ja noch nicht implementiert. Das habe ich auf dem Handy und die Kollegen kommen dann gerne schon mal auf mich zu und holen dann mein Handy schon mal, um dann zu übersetzen. Ja. Aber auch da ist es noch nicht ganz so durchgedrungen, dass es diese App gibt. Also ich würde sagen, die meisten wissen gar nicht, dass es diese App gibt.
Dann hoffen wir, dass sich da jetzt zumindest mit diesem Interview schon mal wieder was verändert. Ich glaube, prinzipiell ist es ja auch so, dass durch KI sich da einiges tun wird in der nächsten Zeit. Dass wir da leichter hoffentlich miteinander kommunizieren können und dadurch auch eine bessere Patientenversorgung, Patientinnenversorgung hinbekommen. Wenn du jetzt mal so auf deine Arbeit zurückblickst, was ist das Fazit deiner Arbeit?
Also, dass auf jeden Fall ein Bedarf besteht an so einem digitalen Unterstützungssystem, dass da auch viele Interesse hätten, solches zu nutzen. Und dass wirklich eine Sprachbarriere super häufig vorkommt. Aber auch viele das Problem sehen jetzt zum Beispiel an dieser App, dass halt Kosten auf einen zukommen oder auf den Arbeitgeber und auch die technischen Voraussetzungen vielleicht nicht immer gegeben sind und dass das vielleicht dann ein Hindernis darstellen könnte, dass sowas kommt. Das ist so das Fazit aus der Arbeit.
Könnte man beim Arbeitgeber vielleicht noch mit Kosten des Dolmetscherdienstes argumentieren, die sich dadurch reduzieren würden?
Also ich gehe davon aus, weil die sind ja deutlich teurer, ne? Und auch aufwendiger in der Maßnahme. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Argument ist. Und ein Argument ist einfach auch, dass ja jeder Patient vom Gesetz wegen her ja schon das Recht auf eine vernünftige Aufklärung hat, die er gut nachvollziehen und verstehen kann. Das ist ja tatsächlich auch ein Argument, was man bringen kann.
Ist es nicht jetzt aber auch ein Punkt, das können wir das Ganze noch ein bisschen weiter fassen. Wir müssen die PatientInnen ordentlich aufklären. Es wäre doch wünschenswert, wenn alle PatientInnen oder alle Personen, muss man in diesem Fall eher sagen, mit Migrationshintergrund, mit Sprachbarriere, trotz allem auch eine gute Aufklärung über das Gesundheitssystem bekommen. Dass sie dann auch wissen, wo ihre Anlaufstelle ist. Ich glaube, das wäre ja auch noch ein Punkt. Ja, es wäre schön, wenn sie auch im Vorfeld schon die Möglichkeit hätten, in ihrer Sprache sich zu informieren. Wo muss ich denn jetzt hin? Was kann ich machen in dieser Situation?
Ich glaube, das wäre natürlich, wenn wir das Problem ja angehen, wäre das ja quasi das, was wir von Anfang an machen müssen, dass die Menschen gut aufgeklärt sind. Also das ist quasi, wäre das A und O, dass man tatsächlich versuchen würde, die Menschen mit Sprachbarrieren oder Migrationshintergrund einfach ordentlich aufzuklären, wie kommst du hier klar und auch vielleicht an die Hand zu nehmen erst einmal, ja, auch dafür zu sorgen, dass sie einen Hausarzt bekommen und da auch schon eine Anlaufstelle haben, weil das ist ja oft schon mal das Problem, wenn du dann fragst, ja, waren sie schon beim Hausarzt? Ja, habe ich gar keinen. Da fängt es ja dann schon oft an.
Abgesehen davon, was erhoffst du dir für die Zukunft?
In Bezug auf
dein Thema, in Bezug auf die digitalen Unterstützungssysteme.
Ja, dass sie sich vielleicht einfach besser noch verbreiten in den Notaufnahmen oder in den Krankenhäusern an sich und vielleicht dann wirklich, so wie ich es jetzt auch gesagt habe, vielleicht noch im pflegerischen Bereich noch besser werden. Vielleicht, dass man durch KI vielleicht wirklich auch fließend dann noch kommunizieren kann auf den verschiedenen Sprachen, dass man dann nicht erst einstellen muss und dann suchen muss, ah, da sind Schmerzen, da schaue ich jetzt nach, dann zeige ich dem Patienten das, vielleicht dann wirklich mit einer Sache, wo man weiß, wenn ich das jetzt da reinspreche, kommt es auch so raus, wie ich es brauche, nicht mit Fehlern und nicht mit Übersetzungsfehlern, die dann nachher was ganz anderes heißen. Einfach vielleicht eine fließendere Kommunikation durch KI zum Beispiel, ja.
Bin da sehr optimistisch, dass es sich zumindest in diesem Bereich verbessern wird. ob die Menschen besser in die Hand genommen werden. Da bin ich etwas skeptisch, aber es ist natürlich wünschenswert.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja quasi ein Wunsch, ne? Also ja. Wenn die Menschen da besser auf alles vorbereitet würden im Gesundheitssystem, dann würde das automatisch auch die Notaufnahmen entlasten. Das wäre quasi sofort so, würden wir wahrscheinlich direkt spüren.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du dich einerseits mit dem Thema überhaupt auseinandergesetzt hast und andererseits natürlich, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Danke für das Interview und ich hoffe, dass ganz viele jetzt diese oder andere Tools nutzen werden, um da auch eine bessere Kommunikation hinzubekommen. Mehdi, vielen, vielen Dank.
Ich danke auch und hoffe, dass tatsächlich auch.
Das wird.
So, dann kommen wir schon wieder zum Ende dieser Folge. Was bleibt uns noch zu erwähnen? Wir sind wie immer auf der Suche nach Witzen. Uns gehen langsam die guten Witze aus und irgendwelche Versprecher oder lustige Aussagen, die so im Alltag kommen für unsere Eröffnung.
Genau, meldet euch, wenn ihr was habt. Gerne auch als Audionachricht, wenn das möglich ist. Und dann können wir die einspielen. Stand jetzt wissen wir noch gar nicht, ob wir für diese Folge einen Witz haben. Also lasst euch überraschen, ob jetzt gleich noch was kommt oder nicht.
Vielleicht finden wir was. Ja, wir nehmen ja auch nicht jeden Witz. Wir sind ja wählerisch, ein bisschen.
Ein bisschen, so. Auf niedrigem Niveau wählerisch. Ja.
Auf gewohnt niedrigem Niveau. In diesem Sinne noch einen schönen Tag.
Ich möchte noch kurz betonen, wo ich in diesem Raum, in dem ich hier sitze, sind es irgendwie gefühlt 40 Grad. Also vielleicht entschuldigt das so das ein oder andere, was wir hier so von uns geben.
Was habe ich jetzt für eine Entschuldigung?
Ich weiß nicht, wie warm ist es denn bei dir?
Naja, ich bin im Dachgeschoss, ist auch ziemlich warm. Aber 40 Grad eher nicht.
Ich sagte auch gefühlt 40 Grad.
Gut, genug gelabert.
Also macht es gut, bis bald.
Bis dann, ciao.
Ich gehe nie wieder Blut spenden. Viel zu viele Fragen. Wessen Blut ist das? Wieso ist es in einem Eimer?
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.